Deutschlandfunk Nova. Update. Der nächste Mensch, der wegen eines Sturmgewehrs stirbt, den habt ihr auf dem Gewissen.
Die amerikanischen Schüler sind wütend auf Politiker, die die Waffengesetze so lassen wollen. Sie gehen auf die Straße, legen sich wie Tote vors Weiße Haus, sagen, dass sie sich nicht zum Schweigen bringen lassen.
We will not be silenced.
Auch Präsident Donald Trump, Unterstützer der Waffenlobby, kann sich nicht wegducken. Er hat Schüler, Lehrer und Eltern empfangen, um mit ihnen darüber zu sprechen, wie Angriffe auf Schulen verhindert werden können. Trumps Vorschlag: bewaffnet die Lehrer. Die Waffendiskussion nach den tödlichen Schüssen an der High School in Parkland, Florida. Unser erstes Thema im Update bei Deutschlandfunk Nova mit Peter Neuhaus.
Update. Vielleicht sollten die Lehrer eine verdeckte Waffe am Körper tragen. Da gäbe es keine waffenfreie Zone mehr. Waffenfreie Zone bedeutet für diese Verrückten, denn sie sind alle Feiglinge, lass uns reingehen und angreifen, denn es kommen ja keine Kugeln zurück.
Es ist eine Idee, die Donald Trump schon im Wahlkampf ins Spiel gebracht hatte. Ausgewählte Lehrer sollten bewaffnet werden, um Angreifer ausschalten zu können. Als Beispiel nennt der Präsident einen Footballtrainer der Stoneman Douglas High School in Parkland. Er ist einer der 17 Toten. Er hatte sich offenbar schützend vor Schüler gestellt, bevor er getroffen wurde. Trump sagte in der Runde mit etwa 40 Schülern, Eltern und Lehrern im Weißen Haus, der Coach hätte den Täter stoppen können, wäre er bewaffnet gewesen. Widerspruch kam von einem Vater.
Lehrer haben schon jetzt mehr als genug Verantwortung, auch ohne die Verantwortung dafür, einen Menschen zu töten.
Und auch nach dem Treffen im Weißen Haus kam Kritik. Der für Parkland zuständige Sheriff sagte bei einer Podiumsdiskussion, dass Lehrer unterrichten und nicht bewaffnet werden sollten. Trump stellte in der Runde außerdem in Aussicht, Waffenkäufer strenger zu überprüfen oder dass die Altersgrenze heraufgesetzt werden könnte. Dass Waffen auch nach so vielen School-Shootings immer noch so leicht zu bekommen sind, kann der 18-jährige Samuel, ein Schüler, der überlebt hat, nicht verstehen. Er sitzt ein paar Plätze neben Trump und fordert, das Waffenrecht endlich zu verschärfen.
I turned 18 the day after. Woke up to the news that my best friend was gone.
Ich bin am Tag danach 18 geworden und habe erfahren, dass mein bester Freund tot ist. Und ich frage mich, warum kann man immer noch in einem Laden eine Kriegswaffe kaufen, ein Sturmgewehr? Warum ist das so einfach?
How is it that easy to buy this type of weapon?
Der Vater einer getöteten Schülerin versteht nicht, warum Flughäfen, Stadien und Botschaften beschützt werden, Schulen aber nicht.
Wir als Land haben unsere Kinder im Stich gelassen. Schon nach dem ersten Massaker hätten wir das Problem lösen müssen. Ich bin wütend, denn ich werde meine Tochter nie mehr wiedersehen.
Außerhalb des Weißen Hauses waren die Proteste noch deutlicher. In Tallahassee, der Hauptstadt von Florida, demonstrierten Schüler, enttäuscht davon, dass vorgestern ein strengeres Waffengesetz im Regionalparlament abgelehnt wurde. Die Wut über die Waffengesetze und den Einfluss der Lobbyisten der NRA könnte sich in etwa einem Monat noch einmal so richtig entladen. Dann sind Demonstrationen in den ganzen USA und ein Protestmarsch nach Washington geplant.
Kein Kommentar, doch Meinung. Tobias Aust postet auf Facebook, Waffen gehören einfach nicht an Schulen. Und das Gewaltmonopol muss immer beim Staat liegen, sonst herrschen Wildwestzustände. W. Dettinger schreibt auf Zeit.de, Trump trägt jetzt den Krieg in die Klassenzimmer, Lehrer als Rambos. Fehlt nur noch militärischer Drill als Unterrichtsfach. Jor L. stellt auf Spiegel.de fest, in Texas sind Lehrer bereits bewaffnet. Alaba27 meint, Gewalt erzeugt Gegengewalt, so einfach ist das. Sollen die Lehrer dann demnächst Krieg gegen Amokläufer führen? Und was ist, wenn auf einmal einer von ihnen ausrastet? Dann mäht der erst seine Klasse nieder und danach seine Kollegen ihn? Ramses77 wird zynisch. Ich stelle mir gerade vor, wie meine ehemaligen Lehrer mit Maschinengewehr über die Flure jagen und den Angreifer ausschalten. Unvorstellbar. Hirnrissig. Teacher20 sieht es anders. Auch wenn sie von Trump kommt, die Idee an sich ist nicht schlecht. So wie es an jeder Schule Lehrer gibt, die als Ersthelfer ausgebildet sind, um die entscheidenden Minuten bis zum Eintreffen des Notarztes zu überbrücken, sollte es Kriseneinsatzteams geben, die bewaffnet sind, um die entscheidenden Minuten bis zum Einsatz eines Sondereinsatzkommandos der Polizei zu überbrücken. Bianca Misch stimmen die Schülerproteste in Florida zuversichtlich. Sie postet auf Facebook, ich habe das erste Mal das Gefühl, dass sich in diesem Land wirklich was ändern könnte. Diese Schüler werden keine Ruhe geben. Sie sind hochmotiviert und sind dem Präsidenten rhetorisch jetzt schon weit überlegen.
Was sonst noch wichtig war?
Wir meinen, das Dieselfahrverbot ist das Richtige und die EU-Kommission meint im Übrigen das Gleiche, denn sie klagt ja auch, sie möchte ja auch vor den Europäischen Gerichtshof, um Deutschland zu zwingen, Dieselfahrverbote zu verfügen. Also so alleine stehen wir nicht.
Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, hofft auf das Bundesverwaltungsgericht. Er braucht aber noch etwas Geduld. Das Gericht in Leipzig hat sich nämlich vertagt. Heute hat es mit der Verhandlung über die Klage der Umwelthilfe angefangen. Das Urteil über mögliche Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in deutschen Städten wollen die Richter aber erst nächste Woche Dienstag bekannt geben, um gründlich darüber beraten zu können. In dem Verfahren geht es nicht direkt um die Einführung von Fahrverboten, sondern erst einmal darum, ob die rechtlich überhaupt in Ordnung wären. Die Landesregierungen von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen lassen vor dem Bundesverwaltungsgericht Urteile aus Vorinstanzen überprüfen. Die Urteile verpflichten die Behörden in Stuttgart und Düsseldorf dazu, ihre Luftreinhaltepläne zu verschärfen. Um Grenzwerte einzuhalten, kämen praktisch nur Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Frage.
Wir sind leider zu dem Schluss gekommen, dass 2017 nochmal eine Verschlechterung eingetreten ist.
Thomas Schulz-Jagow von Amnesty International hat keine guten Neuigkeiten zur Lage der Menschenrechte.
Vor allen Dingen dadurch bedingt, dass die hasserfüllte Rhetorik, die wir aus vielen Mündern von verantwortlichen Politikern heute hören, schlimmer geworden ist und leider zu konkreten Verschlechterungen führt.
Dem Jahresbericht von Amnesty International zufolge ist die Diskriminierung von Minderheiten Alltag geworden. Zwei Beispiele: die Vertreibung der Rohingya in Myanmar und die Angriffe auf christliche Gemeinden in Ägypten. Insgesamt ist die Situation für Menschenrechtler gefährlicher geworden. Mindestens 312 Aktivisten sind laut Amnesty International im Jahr 2017 getötet worden, 32 mehr als im Vorjahr. Aber es gibt auch Positives. Der Generalsekretär von Amnesty in Deutschland, Markus Beko, sagt, dass noch nie so viele für Menschenrechte auf die Straße gegangen sind.
Ob in Kenia oder Simbabwe, wo Zehntausende für ihr Recht auf freie Wahlen demonstrierten, ob in Russland, wo es 2017 so viele Protestkundgebungen wie lange nicht mehr gab, oder die Demonstrationen in den USA, wo Menschen auf die Straße gingen, um gegen Neonazis und die Ideologie der White Supremacy zu demonstrieren.
Twitter will automatisches Posten durch Social Bots verhindern. Dadurch soll es nicht mehr erlaubt sein, identische Tweets von mehreren Accounts abzusetzen. Wie die Firma in San Francisco mitteilte, darf auch keine Software mehr benutzt werden, um Likes oder Retweets über mehrere Accounts zu steuern. Hintergrund sind mehrere Studien und Berichte darüber, wie unter anderem Wahlkämpfe beeinflusst wurden, auch vom Ausland aus. Wie US-Medien berichten, wurden tausende verdächtige Konten in den USA erstmal gesperrt und die Twitter-Nutzer aufgefordert, eine Telefonnummer anzugeben. Eine Schwangerschaft schützt ab sofort nicht mehr zwangsläufig vor einer Kündigung. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Demnach können auch Schwangere ihren Job verlieren, zum Beispiel wenn Unternehmen Massenentlassungen vornehmen. Laut Urteil darf die Kündigung aber nicht im Zusammenhang mit der Schwangerschaft selbst stehen. Voraussetzung für die Entlassung sei, dass der Arbeitgeber die Frauen über die Gründe hierfür schriftlich informiert. Hintergrund war der Fall einer schwangeren spanischen Bankangestellten, die gegen ihre Entlassung geklagt hatte.
Was noch wichtig wird.
Heute gab es im Bundestag noch eine Regierungserklärung der Bundeskanzlerin.
Erstens wartet die Welt nicht auf uns, weder auf uns in Deutschland noch auf uns in Europa. Und zweitens brauchen wir mehr denn je europäische Antworten auf die drängenden, großen Fragen unserer Zeit.
Morgen ist Angela Merkel dann in Brüssel beim EU-Gipfel. Da treffen sich die Staats- und Regierungschefs, auch um darüber zu beraten, wie es ohne das Geld des EU-Austrittskandidaten Großbritannien weitergehen soll. Merkel will die Verteilung von Geldern in der Europäischen Union an neue Bedingungen knüpfen. Berücksichtigt werden solle etwa, wie sich einzelne Länder bei der Aufnahme von Flüchtlingen engagieren oder inwieweit sie sich an europäische Werte halten. Das könnte zum Beispiel Polen oder Ungarn unter Druck setzen. müssen. Die Länder wehren sich gegen die Umverteilung von Flüchtlingen in der EU.
Und sonst in der Welt?
1 Million Studenten sollen betroffen sein vom größten Akademikerstreik in der Geschichte Großbritanniens. Seit heute sind Dutzende Professoren und Dozenten an mehr als 50 Unis im Streik. Vorlesungen und Seminare fallen aus, E-Mails werden nicht beantwortet. Für die nächsten 4 Wochen sind laut BBC bisher 14 Streiktage geplant. Streitpunkt ist die Rente. Die britischen Unis legen schon jetzt die Rentenbeiträge von Großverdienern unter den Dozenten an der Börse an. In Zukunft wollen sie das mit den Beiträgen aller Lehrenden machen, weil die Unis ein Milliardendefizit haben. Die Gewerkschaft der Dozenten fordert eine andere Lösung. Sie fürchtet um die Sicherheit der Renten. Vom Streik betroffene Studenten fordern, dass sie für die Zeit des Ausstands die Studiengebühren zurückbekommen. Die sind in Großbritannien hoch und viele müssen sich dafür verschulden. In Russland ist der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny mal wieder festgenommen worden. Allerdings nur vorübergehend. Er twitterte, ein Polizist habe ihn mitgenommen, als er aus einer Zahnarztpraxis kam. Auf einer Wache sei ihm dann eine Anklageschrift präsentiert worden. Danach habe er wieder gehen dürfen. Nawalny wollte eigentlich bei der Präsidentenwahl am 18. März gegen Präsident Wladimir Putin antreten. Wegen einer umstrittenen Bewährungsstrafe wurde ihm die Kandidatur von der Wahlkommission aber verboten. Er ruft deshalb dazu auf, die Wahl zu boykottieren und organisiert landesweit Demos gegen die Staatsspitze. Die sind verboten, deshalb wird er immer wieder festgenommen. Kunstschaffende haben es in Malaysia nicht leicht. Die Zensur ist allgegenwärtig. Das muss auch der Rapper Nami Wee feststellen. Er wurde wegen eines Musikvideos festgenommen. Das beleidigt nach Ansicht der Polizei die Religion und hat das Potenzial für Unruhe zwischen den Ethnien zu sorgen. In dem Video zum Song Like a Dog tragen Tänzer Hundemasken und deuten sexuelle Bewegungen an. Nami Wee hatte es kurz vor chinesisch Neujahr veröffentlicht und damit kurz vor dem Start ins Jahr des Hundes. Als wäre das alles nicht schon unsittlich genug, wurde das Video dem Anschein nach auch noch vor dem Sitz des Premierministers gedreht. Schon 2016 war Nami Wee wegen seiner Kunst festgenommen worden. Damals gab es Beschwerden, dass sein Song Oh My God den Islam beleidige und damit die Staatsreligion Malaysias.
Wissensnachrichten.
Depressionen trifft viele Menschen. Man kennt vielleicht jemanden, der betroffen ist. Und die Frage ist ja, was hilft? Medikamente helfen offenbar ganz gut, sagt eine neue Studie. An Katrin Horn aus den Wissensnachrichten. Gute Nachrichten.
Ja, die Forscher haben mehr als 500 Studien ausgewertet, die es zum Thema Antidepressiva gibt. Insgesamt wurden da 21 verschiedene Medikamente getestet. Und Ergebnis ist, die in Deutschland zugelassen sind, also die Antidepressiva, sind alle sehr wirksam. Zumindest wenn es um akute, schwere Depressionen geht. Und die Medikamente haben auch relativ wenig Nebenwirkungen.
Gibt es denn da bestimmte Medikamente, die mehr bringen?
Also eins hat besonders gut abgeschnitten. Da gibt es zwar mehr Nebenwirkungen, aber die Wirkung war am besten. Das ist Amitriptylin. Das ist tatsächlich eins der ältesten Antidepressiva. Heißt also, neue Medikamente haben zwar oft weniger Nebenwirkungen, sind aber nicht unbedingt besser in der Wirkung. Wobei man auch immer dazu sagen muss, Depressionen sind ja auch bei jedem unterschiedlich. Also es kommt auch auf den Patienten an, welches Medikament am besten passt. Und wichtig ist natürlich auch eine Psychotherapie, also nicht nur Medikamente.
Von Medikamenten für Menschen geht's jetzt zu Affen, genauer gesagt den Nasenaffen. Das sind die, denen eine ziemlich große Nase aus dem Gesicht hängt. Und da zeigt sich jetzt, wie die Nase des Mannes so sein.
Ja, richtig. Kann man sagen, Wissenschaftler der Uni Kyoto in Japan haben herausgefunden, Nasenaffenmännchen mit einer großen Nase haben auch größere Hoden, sind stärker und kriegen mehr Weibchen ab. Also sind männlicher, kann man sagen. Die Forscher meinen, dass sie überrascht waren, wie eindeutig der Zusammenhang ist. Und jetzt wollen sie untersuchen, wie sich die Nasenaffennase im Laufe der Evolution rausgebildet hat.
Auf jeden Fall ein sehr anschauliches Thema. Kommen wir zu einem Hobbyastronomen, der hat zufällig etwas ziemlich Krasses entdeckt.
Ja, der Argentinier Victor Busso hat ein Teleskop und hatte da eine neue Kamera angebracht. Die hat er getestet. Und genau in dem Moment hat er ein helles Licht entdeckt. Das war eine Supernova, also eine Sternenexplosion in einer Galaxie, die 80 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Busso hat dann bei einem astrophysikalischen Institut angerufen. Da haben die Forscher dann das Ganze nochmal mit richtig professionellen Großteleskopen beobachten können. Und ein Astronom schreibt jetzt in einem Fachmagazin, dass dieser Zufall mit dem Hobbyastronomen sowas war wie der Hauptgewinn in der kosmischen Lotterie. Also Glück gehabt, kann man sagen.
Sind das jetzt nur schöne Bilder oder bringt das auch was?
Na, die Daten, die da gesammelt werden, werden. Die können Rückschlüsse darauf geben, wie ein Stern aussieht, bevor er explodiert. Und sie können auch zeigen, was während so einer Explosion genau passiert. Also für Astronomen auf jeden Fall spannend.
Danke an Katrin.
Wetter.
Der Tag geht in der Mitte freundlich zu Ende, an den Küsten und an den Alpen teils mit Schneeschauern. In der Nacht gibt's Tiefstwerte zwischen 0 Grad an der Nordsee und minus 10 Grad im Südosten. Morgen dann wieder dicke Wolken im Norden und Süden und dazwischen viel blauer Himmel, maximal minus 2 bis plus 4 Grad und dazu kalter Wind.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.